Der Podcast.
Folge 140, 5,001 oder 4,999%.
Hallihallo und herzlich willkommen zur 140. Ausgabe von Lucke und Hengstmann. Die Spannung steigt, es wird unerträglich. Wir fiebern der Schicksalswahl, der Schicksalswahlen überhaupt entgegen. Der 23. Februar rückt immer näher. Wer mir leider auch immer näher rückt, ist in Berlin der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Hallo, grüß dich, Tilman.
Guten Tag, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Und wenn du auf dem Plakat wärst, ich würde mal sehen, weiß ich nicht.
Da du hör auf mir zu drohen. Sachsen-Anhalt ist tatsächlich das Land mit der höchsten Wahlplakatbeschädigungsquote in ganz Deutschland. Nirgendwo werden so viele Wahlplakate beschädigt wie in Sachsen-Anhalt. Und, das muss ich sagen, es werden alle Wahlplakate beschädigt. Das heißt, wir sind im Vandalismus demokratisch.
Das wird vielleicht sogar von der von der Deutschen Gewerkschaft der Vandalen wird es wahrscheinlich so verteilt. Du gehst heute nach dahin in die und die Straße und du hast die und die Quote.
Ja, also naja, ich stelle mir das richtig organisiert vor. Da gibt es richtig ein Büro, da würden so Strichlisten gemacht und sagen, so, warte, es wurden jetzt 17 AfD-Plakate beschädigt. Wir hängen bei der SPD und bei der CDU noch ein bisschen hinterher. Und
bei Volt haben wir überall den Nachnamen mit Tippex rausgestrichen, damit die Leute nicht wissen,
wen sie wählen. Das war von Anfang. Die wollen jung und hip wirken.
Genau, da sind ja Nachnamen verboten.
Genau. Da haben die Grünen in den 80er Jahren schon ganz tolle Erfahrungen mitgemacht. Aber ist okay. Hey. Es kommt alles wieder. Apropos, es kommt alles wieder. Es wird ja wirklich spannend. Also nein, es ist mal wieder eine Schicksalswahl, es ist eine Neuwahl, das ist das Einzige, was das Ganze ein bisschen besonders macht. Wobei die letzte Neuwahl, die wir hatten, Neuwahl bedeutet ja, es ist ja jede Wahl eine Neuwahl, weil da ja was Neues gewählt wird, aber die letzte außerhalb des Termin liegende Bundestagswahl war ja im Jahr 2005. Weil Schröder sagte, ihr könnt mich nicht leiden, dann wählt mich doch mal. Das ist so dieses Macron-Denken. Oder besser gesagt, Macron, aber da hat man ja schon in der Macron-Folge drüber gesprochen. Wenn das Volk mich nicht leiden kann, mache ich eine Wahl.
Ja.
So, das war 2005. Davor die letzte irreguläre Wahl war?
1983.
Na, ist nicht 90?
Nee. Das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Also denn, wenn man jetzt auf die reinen Jahreszahlen guckt, Wahl 1987 und 1990, es sind ja 3 Jahre, sind genau genommen 2 Jahre und 10 Monate und es lag innerhalb der damals galt die Frist im Grundgesetz, war eine andere als heute, aber sie war so, dass man innerhalb von dieser Frist eben eine Wahl ansetzen konnte.
Ja, aber das war ja trotzdem eine außergewöhnliche Situation. Normalerweise wäre die Wahl erst im Jahr 1991 gewesen.
Die wollten das vom März in den Herbst zurückziehen und haben dann versucht, und das haben sie dann 1994, 98 geschafft, dass es dann im Oktober und September landete. Also das war dieses, was ich letzte Woche angedeutet habe.
Man
ist gewöhnt an irgendeine Jahreszeit. Ich meine, jetzt im Winter wählen, Februar, das wird ja auch nicht immer Winter sein. Stichwort Klimawandel, 2033 ist Februar im Sommer, ja.
Genau. Nein, aber es geht mir um was anderes. Eigentlich, jetzt mal, wenn wir scheiß Ossis nicht ausgerastet wären, wäre die Wahl ganz regulär 1991 gewesen, oder?
Nee, also wenn man das nachverfolgt, die hatten das, glaube ich, schon länger, dass die DDR beitreten würde, stellte sich ja erst, also oder der Termin des Beitritts war ja erst im August 1990, also sagen wir mal 5 Wochen vorher stand der fest oder 6, während das darauf hingearbeitet wird, konnte man ja auch erst Anfang 1990 sehen. Insofern war klar, wir müssen ja unseren Westdeutschen Bundestag auf jeden Fall wählen und deswegen gab es da, glaube ich, keine weiteren.
Also einigen wir uns drauf, es ist ein Sonderfall des Sonderfalls.
Also ich habe hier mal nachgeschaut, am 26. Juni 1990, da gab es die zwei Ausschüsse mit dem Namen Deutsche Einheit von Volkskammer und Bundestag, die haben sich auf den Wahltermin am 2. Dezember geeinigt. Und wenn man sich mal die Berichterstattung anschaut von also der Spiegel hat ja zum Beispiel ein Archiv, wo eigentlich alle Artikel drin sind, seit Anbeginn der Welt, wurde schon 1989 vom 9. Dezember als wahrscheinlichsten Termin geredet. Also, dass man da den
zweiten die Legislatur sollte nur 3 Jahre dauern.
Nein, es waren ja eben nicht 3 Jahre, sondern 3 Jahre. Und,
10 Monate, ja gut, aber sie sollte kürzer sein.
Ja, aber eigentlich fast alle Wahlperioden, also auch die Wahlperiode 83 bis 87 war ja 1 Monat kürzer, von März auf Ende Januar. Und die Wahlperiode 90 bis 94 war 2 Monate kürzer, also von Januar 91, wo der Bundestag dann zusammentrat, bis November 94 und dann nochmal 1 Monat, damit man im Oktober landete. Also das war einfach, das war halt im Rahmen des grundgesetzlich Möglichen. Und jetzt schaue ich gerade mal, also folgendes, Artikel 39 Grundgesetz.
Und das ist der Grund, warum wir ungefähr 7000 Hörer haben, bitte.
Ja, der Bundestag wird auf 4 Jahre gewählt und in der Ursprungsfassung von 1939 hieß es, seine Wahlperiode endet 4 Jahre nach dem ersten Zusammentritt oder mit seiner Auflösung. Heißt übersetzt, dass es damals sogar ein paar Tage oder Wochen gab, wo die sogenannte parlamentslose Zeit war. Der erste Bundestag trat ja am 7. September 1949 zusammen, also am 7. September 1953 war Schluss, da konnte er auch nicht zusammentreten und der wurde erst am Tag vorher, also am 6. September, gewählt, weil der dritte Satz dieses Artikels sagt, die Neuwahl findet im letzten Vierteljahr der Wahlperiode statt, im Fall einer Auflösung spätestens nach 60 Tagen. Das heißt, die hatten die Auswahl und haben das auf den letzten Sonntag dieses Zeitraums gelegt. Erst 4 Wochen später trat er dann auch zusammen. So, und jetzt 1976 wurde diese Regelung geändert und dann hieß es, die Wahlperiode endet mit dem Zusammentritt eines neuen Bundestages. Das heißt, da gab es nicht mehr die parlamentslose Zeit. Die vor allem 1972 bei der Auflösung ja wirklich ungefähr 3 Monate dauerte und da hat man dann einfach kein Parlament, da gab es dann so einen Sonder-Special-Ausschuss, der die Funktion übernommen hätte, trat glaube ich nur einmal zusammen, um irgendwelche Vorsitzenden zu wählen und ging dann wieder. Naja, und dann 1976 war dann so, die Neuwahl findet frühestens 45, spätestens 47 Monate nach Beginn der Wahlperiode statt. Das heißt, es war zwangsläufig ein Vorrücken, weil 47 Monate sind ja 1 Monat weniger als 4 Jahre. Und dann gab es ja noch die 30-Tage-Frist für den Zusammentritt. Das heißt, es konnte allerhöchstens am selben Tag stattfinden, was bei 4 Jahren gar nicht möglich ist, weil dann der Sonntag ja ein anderer Tag ist. Der Sonntag wandert ja dann um 5 Tage nach vorne. Also letztlich war das schon immer einprogrammiert, dass der Wahltermin nach vorne wandert und 1998 hat man dann gesagt, das sind frühestens 46 und spätestens 48 Monate. Also quasi vorne 1 Monat weggenommen, hinten 1 Monat drangegeben, damit man einfach in diesem September bleibt, den man als besten Monat auserkoren hatte. Das nur zur Entstehung und deswegen war dieses Vorziehen um 2 Monate oder 7 Wochen 1991/90 vollkommen im Rahmen.
Okay. Gut. Dann schauen wir nochmal in den aktuellen Bundestag rein. Die letzte Sitzung war die letzte Sitzung? Oder hat dieser Bundestag noch eine Sitzung? Also regulär nicht.
Nee, die war letzte Woche, ja.
Genau.
Wenn jetzt ganz was Schlimmes käme, könnte man eben noch zusammentreten. Ja. Das ist durchaus schon mal geschehen, aber nur sehr selten. Es gab nur in der Geschichte der Bundesrepublik gab es nur 4 Sitzungen, die nach einer Bundestagswahl vom jeweils alten Bundestag gemacht wurden.
Okay, dann beschäftigen wir uns lieber mit dem neuen Bundestag, der am 23.02. gewählt wird. Wir werden euch live aus dem Wahllokal berichten. Tim aus einem Briefwahllokal, ich aus einem Dorfwahllokal. Das ist jetzt aber gar nicht das Riesenthema. Das Riesenthema ist jetzt, wie wird es denn wohl ausgehen? Ich habe hier die gute Seite wahlrecht.de, da werden alle Umfragen gesammelt, der größten Meinungsforschungsinstitute. Die aktuellste Umfrage, die ich jetzt hier habe, ist die vom 20.02.2025, also von heute. Natürlich haben die nicht heute früh, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schnell. Das ist eine sogenannte Online-Umfrage mit 2086 Probanden von INSA. Kannst du kurz was zu INSA sagen?
Nee, das sagen wir jedes Mal. Es ist so, wenn Umfragen repräsentativ sind, dann müssen diese Umfrageinstitute nicht ihre Rechenmethode offenlegen, aber sie müssen sozusagen Da gibt es bestimmte Regeln. Zuallererst natürlich die Gesamtzahl der Befragten. Die sollte bei über 1000 liegen.
Genau.
Und deswegen, die haben so ihre verschiedenen, die wollen natürlich alle Umfrageinstitute wollen bei den Parteimeinungen möglichst nah an der Realität liegen. Wie das mit anderen Umfragen ist, zum Beispiel, sind sie dafür, dass die Ukraine aufgibt? Da wäre dann INSA wahrscheinlich diejenigen mit den schönsten Zahlen für die AfD.
So.
Das ist aber jetzt tatsächlich, das spricht nicht gegen ihre sonstigen, sonst würden genau. sie den Laden dicht machen müssen, wenn sie genau. nicht ordentlich die Parteien vorhersagen würden.
Okay, gucken wir erstmal auf das schönste Ergebnis. Die FDP ist nach wie vor bei 4%. Das macht Hoffnung, das macht große Hoffnung. Ich habe gar nichts gegen die FDP an sich. Gerd Baum ist übrigens gestorben, muss ich auch sagen. Ja gut, ich kannte den mal nicht persönlich, aber wird ja immer so als das große sozialliberale Fanal hingehalten. Dabei war der auch bloß ein Liberaler.
Also, ja. Er wird als Fanal hingehalten, ja gut.
Ja,
und er lässt sich vor die Kantare spannen.
Genau.
Ja, ist
aber,
gut.
Aber damit man den Kopf nicht in den Sand, damit man den Sand nicht in den Kopf steckt. So. 4% finde ich okay, kann ich mit leben. Oder um Friedrich Merz zu zitieren, ein Bundestag ohne FDP ist ärmer, aber aushaltbar. Hast du aushaltbar gesagt? Ist auch egal.
Lebensfähig.
So. Dann haben wir die Linke bei 7%. Ich glaube, Aktion Silberlocke ist nicht mehr nötig. Ich würde es den Linken durchaus gönnen. Ich mag die Heidi Reichenick. Also, mögen ist ja auch immer so eine Sache. Also, man kann ja bei jedem Politiker kann man ja alles Positive und Negative rauskramen und so, aber finde ich ganz okay. AfD bei 21%, das ist nicht so schön, aber da kommen wir gleich zu, was wir davon halten. So, Grüne bei 13%, SPD bei 15%. Die YouGov-Umfrage übrigens von vor 3 Tagen sah die SPD noch bei 17 und die Grünen bei 12%, bloß mal so zum Vergleich. CDU nach wie vor stabil bei 30. Was halten wir davon, Tillmann? Also ja. BSW übrigens tatsächlich jetzt bei 5%, bloß mal so. Mhm.
Ja, also es kann insgesamt 3 Parteien geben, die rein oder rauskommen. Oder eine oder 2 von denen. Das hat man, glaube ich, so noch nie bei einer früheren Wahl. Da ging es ja immer allerhöchstens um 2. 2013 war FDP und AfD knapp drunter.
War eine schöne Zeit.
Damals neu war. Und ansonsten ging es meistens um gar keine Partei, die sozusagen, gut, bei der letzten Wahl ging es um die Linkspartei, ob sie reinkommt und wenn ja, wie. Aber bei den Wahlen davor war eigentlich immer klar, doch 2002, wo die Linkspartei rausfiel, da war sie ja auch. Aber also grundsätzlich
ja,
ist es schon
ja, aber da war es aber von vornherein klar. Also da ist sie ja sehr deutlich auch rausgefallen. Da waren sie, glaube ich, bei 4% oder
ja,
so.
Ja, aber bei 2 Direktmandaten und das war dann doch gar nicht so unknapp. Es war halt dummerweise das erste Mal, die erste Wahl nach der Verkleinerung des Bundestages. Somit verkleinerte sich auch die Zahl der Wahlkreise, die man potenziell hätte gewinnen können. Und somit waren 3 Wahlkreise schwerer zu erreichen. Es war ein bisschen tragisch, aber naja.
Sie hat es überlebt.
Ja.
Okay, naja, gucken wir nochmal, was halten wir denn von den Wahlergebnissen? Wir machen mal so ein kleines Spielchen, wir gucken uns diese Umfrageergebnisse mal an oder machen jetzt unsere eigene Schätzung.
Mhm. Ja,
wollen
dann
wir es parteiweise machen?
Ja, parteiweise.
Okay,
und wer am nächsten dran liegt, gewinnt etwas und zwar was? Du gewinnst eine Freikarte für mein nächstes Programm.
Genau, du darfst, wenn du gewinnst, mir eine Freikarte für dein nächstes Programm schenken. Als ob ich
und
nach Berlin komme.
Nee, und du musst, wenn du verlierst, musst du sie annehmen, so rum.
Ja, Moment. Ja, genau. Spielst du mal irgendwann dienstags vormittags?
Kannst mich buchen.
Ja. Oh Gott. Aber ich werde hier ständig wegen Perversionen gerügt. So, fangen wir mit der CDU an.
Ja, ich
wie genau? Wie genau wollen wir es machen?
Naja, auf 1% genau, das reicht schon aus.
Mhm. Und ich sage 31.
Ja, dann sag ich auch 31.
Notierst du?
Ja.
Danke. So, dann machen wir weiter bei der SPD. Wollen wir darüber diskutieren, ob die Partei überhaupt in den Bundestag kommt? Oder,
Oder auch, ob sie auch eine Aktion Silberlocke braucht. Und Olaf Scholz hat bekanntlich sehr wenige silberne Locken.
Also wenn ich mir die Umfragen, ich habe hier, wie gesagt, ich habe ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wahlinstitute hier vor mir und die liegen, du kannst sagen, im glatten Durchschnitt liegen die bei 15%, dann blitze ich jetzt hier mal den Durchschnitt, also du willst es auf, sonst hätte ich jetzt gesagt 14,8, aber du willst es nur auf Dings, dann bleibe ich bei 15.
Ja, und ich vermute, dass es sogar noch ein bisschen weniger wird, ich sag 14.
Okay. Ach so, müssen wir bei 100 rauskommen? Nö. Weil da muss ich ja jetzt rechnen. So, Grüne sage ich, die sind hier im Durchschnitt bei 14. Ich bin jetzt mal ganz mutig, sag mal, die Grünen landen bei 11. Der Habeck, weiß ich, hast du die Duelle, die Quadrelle, Trielle, hast du das alles gesehen?
Ja, was war da mit Habeck?
Enttäuschend, ich fand Habeck sehr enttäuschend.
Naja, es ist eben...
Den halte ich ja intellektuell... Den halte ich ja intellektuell für den, also naja, den Einäugigen unter den Blinden, aber immerhin so.
Ja, aber der kann halt besser reden, wenn er direkt in einer 1-zu-1-Situation interviewt wird, dann ist er ja sehr stark, dann kann er auch gut erklären, aber in so einem Duell oder in so einem Mehrfachformat ist es halt, da fällt er immer so ein bisschen raus, weil er nicht so... Ja, nicht so Lust hat aufs Rumpöbeln, sage ich jetzt mal.
Naja, wobei hast du das also hast du im RTL mit Jauch und so, hast du auch gesehen, ne? Mhm. Ich habe bei Jauch auch so gedacht, Alter, wenn du keinen Bock hast, bleib zu Hause, aber in Ordnung.
Der ist wirklich das ist richtig Arbeitsverweigerung gewesen.
Von Jauch, ja, auf jeden Fall. Die Atalay hat sich da einen abgekurbelt und Jauch, ja.
Ehrlich gesagt, die könnten eigentlich einen Podcast aufmachen mit dem Titel Lucke und Hengstmann.
So. Nee, aber was ich geil fand bei der Abschlussrede, also es war ja erst Scholz, dann die Weidel, dann Habeck und dann Merz. Das war ja der Abschluss. Und Habeck trat ja dann vors Pult. Mhm. Wo ich so dachte, oh mein Gott, ist das gekonnt lässig. Das war so cool. So,
ja, jetzt fehlt nur noch die Bergmannsmarke von Armin Laschet, die er aus der Tasche holt.
Ja, so irgendwie so. Oh Gott, ist das peinlich. Das ist ja so unangenehm. Bis dann Friedrich Merz auch vors Pult trat. Da habe ich dann so gedacht, okay, also er hat ja eindeutig bei Habeck in dem Moment geklaut. So, ach, der Habeck
kommt vors Pult, dann mach ich das
auch mal. Nee, ach,
das kennst du ja von Mixshows oder Kabarettwettbewerben. Da ist irgendein aktuelles Thema und dann hast du zufällig, dann hörst du von hinterm Vorhang, wie der Kollege denselben Gag bringt wie du. Und dann ist natürlich deine Aufgabe, den Gag nicht zu bringen, sonst denkt jeder, oh, den hat er ja geklaut. Der da zuerst was öffentlich tut, der ist immer im Vorteil. Und natürlich haben die alle ihre Abschlussreden vorher trainiert und Friedrich, mach's mal wie arm. Ja, der hätte ihm seine Bergmannsmarke wirklich geben müssen eigentlich.
Moment, das kann ja manchmal sogar noch viel fieser, das hängt ja auch mit Popularität zusammen. Hast du schon mal ein ganzes Programm der berühmten Band Zärtlichkeit mit Freunden, die jetzt über den Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kleinkunst kriegen, Glückwunsch an der Stelle, Ines und Cordula, hast du schon mal ein ganzes Programm von denen gesehen?
Ja.
Wit Viu, ich kann schlecht pfeifen, kommt dir bekannt vor, ne? Das ist ja so ein Gag von denen, der sagt Christoph irgendwann Wit Viu und dann sagt Stefan was und dann sagt er, ja, ich kann schlecht pfeifen, also Wit Viu, so. Mhm. Olaf Schubert, die kennen sich ja sehr gut, das muss man ja sagen. Mhm. Olaf Schubert brachte vor einem Jahr in Olafs Club als Moderator genau das Ding, Wit Viu, ich kann schlecht pfeifen. Seitdem ist, wenn Zärtlichkeit mit Freunden das auf der Bühne machen, dann immer, na, habt ihr beim Olaf Schubert geklaut, was? Dann war es eigentlich genau umgekehrt. Aber, also er ist geklaut. Stefan war auch so ein bisschen angepisst, weil dann sagte er so, Olaf, Micha heißt er ja eigentlich, Micha Haubold, hätte ja wenigstens mal anrufen können und mal fragen können oder was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es jetzt tatsächlich so, der Gag ist tatsächlich original von Christoph Walter, wird jetzt aber Olaf Schubert zugeschrieben, weil der natürlich wesentlich populärer war und die meisten den das erste Mal im Fernsehen bei Olaf Schubert gehört haben.
Ja.
So kann es auch gehen.
Da gibt es sicherlich auch, also gewollt oder ungewollt, hunderte Fälle. Müsste man mal Gag-Genese treiben und oder Gag-Genealogie treiben.
Ist ja nicht jeder so kollegial wie wir. Wir betreiben ja sogenanntes Gag-Sharing.
Wir erlauben es uns gegenseitig.
Wenn euch das interessiert, hört mal irgendeine Podcast-Folge, wo es um Cottbus geht. Das haben wir mal erfunden, Gag-Sharing. Weil wir parallel aufgetreten sind.
Ja, und weil es auch ich meine, Gags, die meisten Leute würden ja Gags nicht sich merken können. Und dann kann man sagen, okay, wenn es sowieso sehr unwahrscheinlich ist, dass die in Berlin mein Programm sehen und im selben Leben noch euer Programm in Magdeburg, ja, dann sollen sie den
Geld, genau, wenn sie sind gut, ja, nicht Harald Uschmann.
Ja, unser Stammzuschauer, genau.
Grüße.
Ansonsten nicht, und dann kann man ruhig den Leuten den Gag zweimal servieren. Naja, so. Oder nee, einmal servieren. Das, genau, ist, darauf kommt es ja an.
Okay, machen wir weiter. FDP. So, und jetzt bin ich mutig. Ich sage 5%.
Nee, wir waren bei den Grünen noch.
Achso, ich habe 11 gesagt. Also, Entschuldigung, du hattest ja noch nichts gesagt.
Du hattest 11 gesagt, und ich würde sagen, dass die bei diesen, sagen wir mal, 13 bleiben.
Ja. Okay. So, FDP, ich gehe davon aus, sie kommen rein. Ich sage mal 5,1 oder so, also ganz, oder 5, irgendwas mit 5,00009 oder so, sowas hatten wir doch bei der Hessenwahl oder so, war doch das so, ne?
Auch bei mehreren, ja, bei der, ja, Thüringenwahl noch knapper. Und bei, genau, der Hamburgwahl, die sich ja jetzt auch übernächste Woche zum fünften Mal jährt, da war es ja so, dass sie wegen der Thüringen-Sache, wo sie mit 5,000 reingekommen sind und Rabatz gemacht haben mit Kemmerich, kurz darauf war ja die Hamburg-Wahl, und da kamen sie dann mit 4,999 zur Strafe nicht rein. Also wäre es umgekehrt gewesen, wäre es auch umgekehrt gekommen. Ja, das, genau, ist ein bisschen doof.
Genau. Also, und ich sage, also sie kommen ganz knapp rein, und das tut mir in der Seele weh, aber es wird so passieren.
Dann
in der Hoffnung, dass ich Unrecht habe.
Ganz knapp nicht reinkommen. In unserer Jahresvorschau haben wir das zwar andersrum gesagt, aber da können wir uns ja auch noch...
Ja gut, aber das entwickelt sich ja. Ne?
Genau, gestreutes so. Risiko, sagt man. Ich tippe so. In der einen Wette so und in der anderen Wette tippe, genau, ich das Gegenteil.
Und letztendlich kommt nichts bei raus. So, ja. Linkspartei 7%, das halte ich für ein bisschen übertrieben. Ich denke so 5,96%, ich sag mal Linkspartei 6%. Die sind relativ sicher drin, glaube ich.
Ja.
6% würde ich sagen. Und 2 Direktmandate. Ich weiß, interessiert keinen, aber sage ich noch voraus. Und 2 Direktmandate.
Okay, dann sag ich 7% und 4 Direktmandate.
Wäre es nicht total krass, wenn die, was heißt denn 6%, wie viele Abgeordnete sind denn das?
Jetzt fragst du mich was, also 630 gibt es insgesamt, können wir mal kurz ausrechnen.
6 mal 6, also sagen wir 40, ungefähr 40, bisschen weniger, sagen wir 35, so.
Naja, ich sage, 40 kommt schon hin, weil ja nicht 100% der Stimmen verteilt in Sitze umgemünzt werden.
So, wie viel Berliner Abgeordnete wären das?
Das kommt immer drauf an.
Man, ich überlege jetzt gerade.
Was fragst du mich
denn? Nein, ich fände es jetzt andersrum. Wenn du jetzt sagst, 4 Direktmandate, und diese 4 Direktmandate sind in Berlin, und der Linkspartei steht aber pro Stimmergebnis steht plus 3 Berliner Stimmen, also 3 Berliner Sitze, ja, zu, dann würde die Aktion Silberlocke quasi dahingehend funktionieren, dass sie einen Haufen Direktmandate gewinnen, das aber in sich versackt, weil ja diese neue Direktmandatsklausel gilt, wo Direktmandate gestrichen, ja, werden. Das fände ich jetzt einfach nur ein bisschen lustig.
Das ist bei einer Partei, die so wenige hat, extrem unwahrscheinlich, wenn die alle im selben Bundesland kommen, wenn angenommen, das sind jetzt 4 Berliner Direktmandate, ja, was ich auch für unwahrscheinlich halte, aber so, Berlin hat 12 Wahlkreise, das heißt, am Ende werden es ja etwas mehr als das Doppelte, sagen wir mal 26 Abgeordnete geben. Jetzt muss man natürlich schauen, also wenn man jetzt sagt, 26 Abgeordnete, 4 davon wären ja ungefähr 15%, allerdings auch nur 15% von denen zu verteilen, denn das heißt, sie könnten, sagen wir mal, ungefähr bis 3, alles ab 13%, oder die Sitze werden ja aufgerundet, sagen wir ab 12, da würden sie das abdecken. Wenn sie aber unter 12% im Berliner, bei der Berliner Bemessung der Wahl fallen, dann würde ihnen vielleicht eins abgezogen. Das ist aber, man kann ja nicht, also die Entwicklung geht ja nach oben. Also die würden jetzt ja nicht
beim
Direktmandat dazugewinnen und bei der Zweitstimme genau, verlieren.
So, jetzt das Allerschlimmste, AfD. Ab welchem Ergebnis der AfD müsste Friedrich Merz das Amt des Bundeskanzlers nicht antreten?
Na, ab keinem. Also er wird es immer versuchen, ja. Oder man muss eben so eine Regierung zusammenzimmern, die, um nochmal die Kanzlerin Murkel aus dem schönen Film Der Minister zu zitieren, eine Regierung, die aussieht wie ein Gruppenbild von Picasso, das er im Suff gemalt hat.
So. Ach komm, ich bin jetzt mal ganz negativ. 23.
Dann sag ich 24.
Wow. Ich habe mich schon für fatalistisch gehalten.
Ja, aber es ist immer so, die sind für Umfragen am schwersten zu greifen, weil es viele Leute ja nicht zugeben wollen. Das ist inzwischen auch eingepreist in den Umfragen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es noch mehr Idioten gibt, die glauben, ja, auf den letzten Metern müssen wir auch noch mal
auf die Kacke. Ja, dann gebe ich dem BSW aber auch nur 4,98%. Also die kommen nicht rein. 4,9, also knapp unter 5.
Dann sage ich 4, also deutlicher drunter. Ja.
Okay.
So, da hätten wir jetzt.
Ich vermute, du hast recht, ich hoffe nur bei der AfD nicht. Wobei es letztendlich irrelevant ist. Okay, dann gehen wir noch eine Koalitionsprognose. Das ist ganz schwer.
Das ist ganz schwer, aber alles deutet auf Union und SPD hin. Auf
das war auch ironisch gemeint. Das ist für mich die einzige gangbare Variante. Weil ich glaube nicht, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, dass sie Schwarz-Grün machen werden. Weil wenn sie Schwarz-Grün machen, dann sind ja die Grünen sind ja aus welchem Grund auch immer Hauptfeind Nummer 1, was ich übrigens für totalen Quatsch halte, weil als stramm Rechter sind nicht die Grünen für mich Hauptfeind Nummer 1, sondern die SPD, die Linkspartei, auch nicht die Grünen.
Ja, also ich glaube, sondiert wird erstmal wochenlang in beide Richtungen.
Natürlich, einfach um den Schein zu wahren. Ich glaube nicht wochenlang. Also ich glaube, wenn Merz und, wer wird Vizekanzler? Klingbeil? Das hängt so ein bisschen vom SPD-Ergebnis ab. Sagen wir mal, wenn die jetzt über 16-17% abschneiden, also über den Umfragen sozusagen, dann kann Klingbeil sich, denke ich, halten. Wenn die jetzt aber auf 11% abrutschen oder so, muss auch Klingbeil gehen.
Genau, da muss jemand ganz Neues kommen. Und umgekehrt ist es so, dann wären die Stimmen natürlich lauter, die ähnlich wie 2017 bei Martin Schulz sagen, so, jetzt ist aber die GroKo endlich vorbei. Das war sie ja dann nicht, aber unter Jubel verkünden, das war ja im Wahlstudio, dann, mit dieser Minute endet die Große Koalition, klatsch, klatsch, klatsch. Da wurde sogar im Wahlstudio geklatscht. Und dann würden die Grünen tatsächlich als Partner bevorzugt oder sozusagen übrig bleiben, weil die SPD das nicht wollen würde. Das aber, oder wenn sie zum Beispiel hinter den Grünen landen. Also so einen Ausgang kann es ja nach wie vor noch geben. Das ist unwahrscheinlich, aber.
Ja, aber das Problem ist halt, dass die Grünen so eine negative, also für alle, die nicht grün wählen, also so eine negative Sicht. Weiß, also, dass Merz also wirklich nur im Extremfall, also wäre noch schlimmer, wenn er mit der AfD koalieren würde, aber die Grünen ist, glaube ich, das Zweitschlimmste, was er machen könnte.
Ja, so ist es nicht. Die Personen verstehen sich gut.
Darum geht es nicht. Es geht um die öffentliche Wirkung.
Höchstwahrscheinlich auch. Und dann muss man einfach, die Regierung wird natürlich unbeliebte Dinge tun, weil vor allem auch, weil der CO2-Preis steigt und weil die Leute merken, es hätte sich doch gelohnt, eine Wärmepumpe zu kaufen und so weiter. Also ich glaube, dass das in so einer Situation, wo man sich einfach nicht das Wahlergebnis so ausdrucken kann, wie man es haben möchte, sondern da muss man halt das nehmen, was kommt. Und wenn die eine Partei so stark verliert, dass sie sich erneuern muss, das muss die SPD ja grundsätzlich schon seit vielen Jahren, aber irgendwann ist schon die Grenze erreicht, wo die nicht mehr mitregieren können und wollen.
Aber ich würde es mir auch wünschen, weil wir im Moment einen Satz, den haben wir zwar eigentlich bei Pispers geklaut, aber im Programm
Sag's
haben...
Sag's doch nicht, sonst hätte es doch keiner gemerkt. Ach, hier vorhin.
Mein Gott, ich hab's doch nicht nötig. Außerdem, was will Pispers machen? Uns auf der Bühne dissen? Was die beste Werbung ist, die wir kriegen könnten, wenn er noch auftreten würde.
Der hat ja einmal irgendwie... über diesen unsäglichen, damals unsäglichen AfD-Vorsitzenden Tillmann Lucke gelästert.
Echt?
Wurde mir zugetragen, ja.
Echt?
Aber das hat er sich versprochen.
Aber kannte der deinen Namen?
Ja.
Ah ja, okay. Tillmann Lucke. Sehr schön. Nein, wir sagen auf der Bühne im Moment, die SPD ist wie Scheiße am Schuh. Du kannst wählen, was du willst. Die SPD wirst du nicht los. Und es stimmt. Es stimmt einfach. In den letzten 30 Jahren gab es 4 Jahre keine SPD-Regierung.
Ja, und in den ganzen Bundesländern ist es auch so. Da regiert ja meistens die SPD mit, weil sie halt zu allen Parteien am den kürzesten
Draht insgesamt. Die ist am flexibelsten.
Ja.
Sie ist jetzt darmtraktmäßig gesehen am flexibelsten.
Okay, minus 5 Sekunden hätte ich dir zugestimmt, aber Genau. So, aber lass uns doch mal ein bisschen weitergehen. Apropos, ich habe noch eine kleine Anmerkung. Der Wahl-O-Mat, da haben sich ganz viele Leute gewundert, warum zum Beispiel, also wenn man dann so irgendwie Prozentzahlen ausgespuckt kriegt, dann landen oben irgendwie Parteien. Und sehr weit oben landet aber bei allen Leuten immer die Partei für Gesundheitsforschung.
Bei warum? Mir nicht.
Nee, aber sie landet zumindest immer oberhalb der Mitte von allen Parteien. Warum? Weil die Partei einfach zu faul war, diesen Fragebogen auszufüllen. Die sagen, wir sind eine Themenpartei, wir wollen, dass in Medizinforschung mehr investiert wird und alle anderen Themen sind uns scheißegal. Das heißt, die sind für Abschiebung und gegen Abschiebung und das ist ihnen aber egal. Und die ganzen, und er sagt, dieser Vorsitzende sagte, ja, und genau unser Thema wurde nicht abgefragt, also haben wir bei allen Themen neutral vorgegeben.
Ach, und dadurch rutschen die zwar nie nach oben, aber auch nie ganz nach unten.
Genau.
Was bei mir komischerweise auf Platz 1 war im Wahl-O-Mat und ich habe sogar gewichtet, war die Tierschutzpartei. Wo ich so dachte, was? Ich habe dann auch nicht überprüft, warum, war mir scheißegal, aber krass. Ja. Platz 2 natürlich wie immer die Partei. Landet bei mir immer unter den ersten 3.
Ich glaube, darüber haben wir letzte Woche schon mal ausführlich gesprochen, genau, deswegen lassen wir das hier.
Entschuldigung, ich reg mich einfach drüber auf. Ja, jetzt hoffe ich, gehen wir mal in die Phase rein. Ich hoffe, du hast recht, Koalitionsaussage. Ich glaube, wir sind alle beide relativ sicher mit Schwarz-Rot, ne?
Ja.
Dann sag mir bloß noch, wer Vizekanzler wird. Klingbeil ist schon am wahrscheinlichsten, oder?
Ja, der ist am wahrscheinlichsten.
Oder, also ich habe das ja auch, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, Scholz wäre der einzige Mensch auf der ganzen Welt, dem ich zutrauen würde, oder einzige Bundeskanzler sowieso, dass er, ähnlich wie Franziska Giffey, nochmal einen Schritt zurückgeht. Bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass er wieder Finanzminister wird.
Ja, aber Sebastian, hast du die letzte
Folge? Ja, ist mir egal. Ich weiß, dass ich ja letzte Woche schon drüber gesprochen habe. Ich will das trotzdem nochmal sagen.
Ja.
Einfach damit, wenn es passiert.
Damit
ich sagen kann,
ich
habe es in zwei Podcasts erzählt. Es wird nicht passieren. Okay, gut. Lass uns ganz kurz zu den politischen Auswüchsen.
Ich glaube, das war damals auch so mit Jesus und jetzt muss ich mal gucken, dass ich meine Bibelfestigkeit beweise. Petrus, der Jesus hat zu ihm gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen in 3 verschiedenen Podcast-Folgen, noch ehe der neue Tag anbricht. Und so war es dann auch.
Also muss ich jetzt am Montag, wo ja noch nichts feststeht, sagen, dass Olaf Scholz wahrscheinlich in der Regierung bleibt und, was habe ich noch gesagt?
Klingbeil wahrscheinlich Vizekanzler wird.
Und Klingbeil wahrscheinlich Vizekanzler wird, genau.
Ja, das musst du tatsächlich nochmal sagen. So, jedenfalls...
ist dann die SPD heilig gesprochen?
So wie sie sich selber immer verhält, wir sind die älteste Partei. Ja, der sieht man es aber auch an, ja.
Genau.
Aber so ein bisschen biblisches Alter hat sie ja eben schon.
Okay, lass uns ganz kurz über die politischen Auswüchse, die noch rund um die Bundestagswahl laufen, sprechen. Zum Beispiel gibt es eine Parteispendenaffäre mit der AfD. Das ist jetzt überhaupt nicht relevant. Ich habe eben ganz kurz nochmal recherchiert. Es geht darum, dass die AfD eine 2,35 Millionen Euro Spende von einer Stiftung bekommen hat, die aber vorher genau in dieser Höhe eine Spende von einem großen Milliardär bekommen hat, der schon mal Alice Weidel unterstützt hat. Das ist eine sogenannte verdeckte Wahlkampfspende. Also es ist klar, dass dieser Typ das der AfD gespendet hat, wollte es aber nicht direkt machen, also hat das eine Stiftung gespendet, die ist dann der AfD gespendet hat. Das ist ein Skandal, weiß ich nicht. Das Problem ist, wenn es einer, jetzt benutze ich ein Wort, was ich hasse, Altpartei passiert wäre, wäre der Aufschrei im Netz riesengroß. Jetzt interessiert es keine Sau. Und das ist das für mich immer das Grab-the-Pussy-Argument. Also Donald Trump hat ja mal gesagt, Donald Trump hat gesagt, er könnte auf der Straße einen Mann erschießen, die Leute würden ihn trotzdem wählen. Das hat er gesagt. Mhm. Das hat er nämlich öffentlich gesagt. Und so kommt es mir bei der AfD langsam auch vor.
Scrap the Pussy war lange vor seiner Zeit als Kandidat.
Das kam dann nur irgendwann mal wieder reingespielt, weil es ein Tondokument gab.
Ja.
Das heißt,
genau, also dass er machen kann, was er will.
Genau. Und das glaube ich eben tatsächlich auch. Auch die AfD kann machen, was sie will. Sie wird. Das ist ja übrigens auch, was ich ganz erschreckend finde, diese AfD ist definitiv keine Personenpartei. Weil niemand wählt die AfD wegen Alice Weidel. Die AfD wird trotz Alice Weidel gewählt.
Naja, und auch trotz aller anderen Leute. Also das ist ja die kriminellste Partei, wenn man sich die Vorstrafenregister anschaut.
Es ist die kriminellste Partei, es ist die frauenloseste Partei, weil sie krass finden, dass eine Frau da Spitzenkandidatin ist. Mhm. Es ist die kriminellste Partei, die frauenloseste Partei. Es ist die Partei mit den meisten menschlichen Skandalen.
Mhm.
Also
die dümmste, ja, also das, was sie fordern, ist auch immer auch oft schon deswegen falsch, weil es einfach auch von falschen Voraussetzungen ausgeht oder dass man Sachen gar nicht machen kann oder dass Sachen, ja, also das ist schon alles bemerkenswert, wie
Und das meine ich jetzt völlig wertfrei, was ich jetzt sage. Man könnte sie eigentlich im PDD umbenennen. Partei der Dummen. Es ist, und das meine ich jetzt völlig wertfrei. Das meine ich nicht beleidigend und gar nicht, das ist einfach nur auf Fakten basiert. Wer in der AfD. Alice Weidel ist nicht dumm, natürlich nicht. Björn Höcke ist. Ah, was ist Björn Höcke? Der wirklich intelligent ist der ja auch nicht. Der ist so ein Bauernschlau, würde ich sagen, oder? Ich weiß es nicht.
Ja, der ist bestimmt nicht besonders intelligent, aber er ist halt einfach so bösartig und auch so eine, er stilisiert sich ja auch so als Führer. Der hat irgendwie in letzter Zeit, staune ich oder frage ich mich, was der so auf dem Kopf hat. Das ist ja jetzt nicht so eine Frisur im eigentlichen Sinne, weil das irgendwie, das wirkt so wie ein bisschen wie römisch. Also so die Römer hatten ja da irgendwie so neben dem Lorbeer.
Ich habe den lange nicht gesehen. Ich
so ihre Haare so drapiert in so Pseudolocken. Und, aber man weiß nicht, macht er das morgens so hin oder wuschelt ihn da irgendjemand vorher durch oder ist es nur ungeplant? Aber es ist jedenfalls...
Ah ja, jetzt sehe ich, was du meinst, okay.
Wie wenn man irgendwie eine Perücke einfach fallen gelassen hätte auf ihn, oder so ein kleines Toupet, so ein Haarteil, einfach auf ihn drauf fallen gelassen hätte und unten Klebstoff und dann... Pop. So, also es ist keine
Frisur. Sieht seltsam aus, ja.
Ja. Liebe Leute, schreibt uns bitte, wenn ihr da Näheres wisst, wenn ihr Friseur seid, wie man das nennt.
Ja gut, bei frisurentechnisch müssen wir beide uns ja nur auch ein bisschen zurückhalten. Ne? Ich nehme morgens einfach einen langen Kamm und dann einen Strick und bind mir das hinten zusammen. Und du taust deinen Kopf morgens einmal in Beton und wischst es einmal drüber. Also das so. Ist nur auch, also ich glaube, frisurentechnisch sollten wir beide uns zurückhalten.
Na, aber da kann man, du hast ja gesagt, da kann man in einem Satz sagen, wie die zustande kommt. Beim Höcke frage ich mich das. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, weil der läuft immer, also es ist nicht einmal derangiert gewesen, sondern das ist immer so.
Naja. Machst du, also pass auf, wir machen das ja auf der Bühne auch so Sachen gegen die AfD. Wir sagen jetzt inzwischen immer ganz, also wir versuchen jetzt immer schon ganz bewusst die Gegenargumente zu nehmen. Zum Beispiel, ich habe ganz oft, ihr habt die ganze Zeit nur über die AfD gehetzt. Also wir machen das 10 Minuten. Kurz vor der Pause ist natürlich ein blöder Punkt, weil das, was kurz vor der Pause kommt, bleibt natürlich im Gedächtnis. Ja, kurz vor der Pause 10 Minuten, sagen wir, wir reden jetzt 10 Minuten über die AfD. Nicht, dass uns hinterher wieder sagen, wir haben die ganze Zeit nur über die AfD gehetzt. Jetzt 10 Minuten. So. Ja. Und wir versuchen natürlich immer Demokratie, Demokratie, Demokratie. Wir sind ein demokratisches Land. Wenn Sie die AfD wählen wollen, ist das Ihr gutes Recht. Alles in Ordnung, aber dann sind Sie dumm. Sagen wir jetzt nicht wortwörtlich, aber es wird klar im Verlauf. Aber glaubst du, dass es Propaganda, also dass wir propagandistisch in irgendeiner Art und Weise irgendeine Auswirkung haben?
Ha, nee, natürlich nicht, weil das ist
schlimm.
Also schlimmer finde ich es, dass zum Beispiel die Qualitätspresse oder die überhaupt die sogenannte Mainstream-Presse auch keine Auswirkungen hat, weil die nicht konsumiert wird oder nur dann wahrgenommen wird, wenn wieder irgendein Skandal ist. Oh, habe ich das Gleiche gewusst, die sind alle betrübt. Ja. Nicht mal, und das Absurde ist ja, seit es die AfD gibt, ist ja insgesamt die Bild-Zeitung viel weiter nach, also ins demokratische Spektrum gerückt, weil die vorher ja die Aufgabe hatten oder sich zur Aufgabe gemacht haben, Fake News zu verbreiten. Da aber die AfD halt vor allem, der Springer Verlag hat ja, einer seiner Grundsätze ist ja, dass Antisemitismus aufs Schärfste bekämpft wird. Und da kommt man schon mal zum ersten Problem, dass das einfach nicht in der AfD nicht glaubwürdig abgestritten werden kann, dass man antisemitisch ist. Und auch bei anderen Sachen, dass die soziale Marktwirtschaft verteidigt wird und so weiter. Das ist bemerkenswert, dass die Bild-Zeitung, du kannst dich ja auch an Zeiten erinnern, wo das einfach der Teufel persönlich war.
Ist für mich aber nach wie vor.
Ich habe von der Bild-Zeitung schon ewig nicht mehr irgendwie so einen Skandal mitgekriegt, dass jetzt irgendwie, ja, die lügen wieder und da ist wieder alles ganz schlimm, sondern das ist so das tägliche Boulevardgeschäft, was mich auch gar nicht so interessiert, aber dass sie mal jetzt richtig einen Skandal politischer Art unredlicherweise befördert hätten. Das ist mir jetzt nicht, ja. Und das heißt, selbst die Bild-Zeitung würde einen strammer AfDler verachten.
Wer wen?
Beide, weil das eben, die passen nicht zusammen. Die sind auf verschiedene Weisen rechtspopulistisch, aber es passt nicht zusammen.
Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber das passt jetzt für mich nochmal ganz gut. Als nach dem Anschlag von Magdeburg war ja gleich am nächsten Tag, ist ja die rechtsradikale Elite Deutschlands, hat sich in Magdeburg am Hasselbachplatz zusammengezogen und ist dann durch die Stadt marschiert. Und meine Schwägerin, die, ich will sie jetzt nicht als linksradikal bezeichnen, aber doch, ist da mitgelaufen. Also am Rande war sozusagen die einzige Gegendemonstrantin, hielt sich dann auch zurück. Und da hörte sie aber halt Sprüche, dass gerade die richtigen Rechtsextremen so sagen, die AfD sind nur Luschen. Also die würden auch die AfD zum Beispiel nicht wählen.
Ja, solange es andere Splitterparteien gibt, weiter rechts gibt es natürlich, also die Heimat oder Dritter Weg.
Früher
oder
so. Auch NPD genannt, genau.
Ja.
Egal.
Gut, ja. Aber wir halten fest.
Aber weißt du, entschuldige bitte, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, was manchmal funktioniert. Wir haben ja mal erfahren, dass wir auf irgendeiner Liste stehen. Ich weiß nicht, wie ernst zu nehmen die ist, aber mein Bruder und ich stehen auf irgendeiner Liste drauf. Es gibt ja Listen, wo die meistens, also waren die richtigen Nazis eigentlich, aber auch die AfD, also die Leute, die in der AfD gerade in Sachen aktiv sind, haben ja Beziehungen definitiv in dieses Milieu. Und es gibt mindestens eine Liste, auf der mein Bruder und ich draufstehen. Und ich weiß nicht, ob das was mit Nordafrika oder mit KZ zu tun hat, aber es geht halt in diese Richtung. Und das erzählen wir aber auch auf der Bühne. Und da habe ich, das habe ich manchmal das Gefühl, das ist der einzige Moment, wo man so eine Art Denken einsetzt.
Ja, aber kommt dann nicht sofort so dieses, ach, das, so schlimm wird es schon nicht und die werden euch schon nicht abschieben oder so.
Ja, also das einfach zu sagen, kommt. Ja, das
nicht, kommt. Nicht argumentativ zu sagen, also wenn es diese Liste gibt, ja, das muss ja auch erstmal irgendwie jemand wahrnehmen oder jemand als wahr ansehen, dann ist es ja schon schlimm, dass die sich Leute des öffentlichen Lebens raussuchen, die sie loswerden wollen. Und zwar auf sozusagen nicht rechtsstaatliche Weise. Die könnten euch ja auch verklagen, dass ihr quasi mehr Quote, mehr Bashing-Quote von anderen Parteien in euer Programm aufnehmen müsst.
Ach, na, bei uns würde es ja schon reichen, uns die Hygiene auf den Hals zu hetzen. Also jetzt mal ganz blöd. Ja, das würde ja schon reichen. Oh Gott, jetzt habe ich die auf Ideen gebracht.
Die nächsten paar Wochen müsst ihr besser putzen, ja.
Genau. Nein, aber was ich damit sagen will, nein, klar, die Leute, die das ignorieren und so, aber die ignorieren uns ja sowieso. Aber zwei, drei, also was man manchmal so hat, was echt?
Ja, und dieses was echt ist ja schon der erste Schritt zum, ach bestimmt nicht, das ist bestimmt übertrieben.
Weiß ich nicht.
Wenn man sich mal zurückerinnert vor 90 Jahren, die Leute glauben vieles nicht, was zu grausam wirkt oder zu grausam aussieht. Aber dass solche Arschlöcher, wenn die drankommen, dass die dann überhaupt, die haben ja nie eine Moral gehabt, warum sollten sie dann plötzlich, wenn sie mächtig werden, sagen, ah, jetzt hätten wir die Möglichkeit, die abzuschieben. Ach nö, so schlimm sind wir ja dann doch nicht. Also das wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss die von der Macht fernhalten. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man das verhindert. Und dann ist man wieder beim Präventionsparadox. Das, was nicht eintritt, wird von manchen nicht als tatsächliche
Gefahr.
Möglichkeit wahrgenommen. Mhm. Ja,
ja, ja. Schlimm.
So.
Schlimm.
Ich glaube,
ich will ganz kurz noch über Donald Trump reden. Donald Trump und Wladimir Putin haben sich jetzt getroffen und haben gesagt, wir erledigen das jetzt mit der Ukraine, ohne die Ukraine mit einzubeziehen, ohne Europa
mit
einzubeziehen.
Nein, die haben sich noch nicht getroffen, sondern nur deren Außenminister.
Ja gut, die haben telefoniert.
Ja, aber es ist ein kleiner Unterschied. Es soll wahrscheinlich nächste Woche noch ein Treffen geben, irgendwo wahrscheinlich auch in Saudi-Arabien. Und das ist ja wahrscheinlich das größte Treffen der Weltgeschichte, laut Trump und laut Putin auch, weil er genau alles kriegen wird, was er haben will.
Wenn Putin jetzt nach Amerika fliegen würde, müssten sie ihn ja eigentlich verhaften, oder?
Eigentlich nicht, denn die Amerikaner sind ja nicht Teil des Internationalen Strafgerichtshofs, aber der wird wahrscheinlich trotzdem nicht nach Amerika fliegen.
Nee, würde ich auch nicht machen an seiner Stelle.
Ja.
Welches Interesse hat Trump? Das ist mir immer noch nicht so ganz klar.
Naja, also bei ihm persönlich ist ja sowieso nicht so richtig rauszufinden, ob was er ernst meint, was er nur so als so dahin sagt, der verlabert sich ja gern. Zum Beispiel gestern hat er gesagt, Zelensky sei ein Diktator, der nicht gewählt ist. Was lupenreiner Putin und AfD-Sprech ist.
Genau.
Da geht es ja darum, dass letztes Jahr die fünfjährige Amtszeit abgelaufen wäre. Aber die ukrainische Verfassung sagt ganz klar, wenn Krieg ist, dann darf es keine Wahlen geben. Das hat verschiedene Gründe. Vor allem natürlich, wie will man denn dafür sorgen, dass alle ihre Stimme abgeben können. Das kann man bei der einheimischen Bevölkerung, die zu Hause wohnt, natürlich sehr gut machen. Bei den Soldaten, die im Einsatz sind, vielleicht auch noch. vielleicht auch noch bei den Leuten, die ins Ausland geflohen sind, aber was ist mit den Leuten, die in den Gebieten leben, wo man nicht hinkommt? Also die sollen ja eigentlich auch ihren Präsidenten mitwählen. Und das ist der Grund, warum es in Kriegszeiten nicht erlaubt ist. Natürlich ist es, man weiß nicht, wenn der jetzt noch 10 Jahre dauert, der Krieg, dann könnte man sich schon mal überlegen, ob man den Kriegszustand zumindest für eine Wahl mal aufhebt. Aber ob das jetzt 5 oder 6 Jahre sind, das ist, glaube ich, für die Dauer eines, also nicht relevant, aber Trump übernimmt diese Propaganda beziehungsweise diese Lüge, das wäre kein legitimer Präsident.
Genau.
Und das von einem, der selber ein Wahlergebnis nicht anerkannt hat, also, oder der selber gesagt hat, ich will ja auch Diktator sein. Also,
was ja auch völlig okay ist.
Ja, klar.
Da muss ich immer an den großartigen Robert Mugabe denken, als also Diktator der Herzen, wie ich ihn gerne nenne, der als in Simbabwe ein Wahlergebnis rauskam, was nicht, also er hatte zwar noch so viel gefälscht wie ging, aber er konnte nicht mehr einfach, also der Gegen, wie hieß er denn oder heißt er denn, sein ewiger Gegner, ist ja auch egal. Als dann klar wurde, dass er Präsident wird, setzte er sich hin und sagte, ich kann doch in keinem anderen Land der Welt König sein, dann lasst mich doch bitte in diesem Land König sein. Wo ich so dachte, okay, ja. Prima! Weil ich jetzt König sein will, lasst mich doch König sein. Ich will auch mal der Sheriff sein.
Ja, ich will noch ein paar Mugaben geben.
Ernsthaft, Name-Shaming. Ich mach gleich einen Witz mit Sperma.
Okay, bevor das passiert, habe ich noch 2 Korrekturen.
Gerne.
Zur letzten Folge. Ich habe behauptet, Gaza oder Gazastreifen wäre das dicht besiedelste Gebiet der Welt. Das ist, wenn man jetzt die Staaten anguckt, nicht der Fall und auch sozusagen, wenn man Gebiete für sich, kleine Gebiete für sich nimmt, auch nicht. Also Monaco ist mit knapp 20.000 Einwohnern pro Quadratmeter einsamer Spitzenreiter. Danach kommt direkt Singapur, das ist ein anderer Stadtstaat, und Gaza mit knapp 6.000, was ja auch schon einfach zu viel ist, ist zwar kein Staat, aber das ist sozusagen vom Gebiet her an dritter Stelle.
Wobei man jetzt gar nicht weiß, wie viel das wirklich nur sind.
Doch, das weiß man, weil die können ja nicht woanders sein. Also,
ja, aber die können ja, man weiß ja nicht, wie viel die böse israelische Armee da schon kaputt gemacht hat.
Ja, darüber gibt es ja auch Zahlen, aber im Vergleich von 2 Millionen sind diese
6.000.
fünfstellige Zahl von Leuten, die da gestorben sind im Krieg. Also es bleibt bei 2 Millionen rund. Außerdem ist ja die Fruchtbarkeit in solchen Ländern dann doch sehr, sehr hoch, sodass man diese 2 Millionen wahrscheinlich sogar noch weiter
ja verständlich ist, also erhöht. Wahrscheinlich nicht mal mit Absicht, da muss man ja bloß, wenn das da so eng ist, da wenn man da rumruckelt, das kann da ja passieren. Okay. Ne?
Ja, soweit, weil jetzt bin ich natürlich schuld, dass ich hätte die Vorlage. So.
Du mir so eine Vorlage lieferst?
Genau, und wenn man jetzt noch, nice to know, also der Flächenstaat, das sind ja alles Kleinstaaten bzw. Stadtstaaten, dann haben wir noch Malediven, Bahrain, Vatikan und auch Malta. Aber der Flächenstaat oder der große Staat mit den meisten, mit der meisten Dichte, höchsten Dichte, ist Bangladesch übrigens.
Ach.
Ja, ist natürlich auch kein kleines Problem. Wenn man jetzt auf der anderen Seite der Statistik schaut, vom Land her, vom Staat her hat die Mongolei die geringste Bevölkerungsdichte. Und wenn man jetzt aber.
Wobei das aber auch, das ist auch so ein bisschen Augenwischerei, ne?
Wieso?
Naja, da gibt es ja, also Mongolei ist ja so ähnlich wie Australien, ne? Da gibt es ja, also, ich sag mal, Quadrathektar, kilometerweise überhaupt niemanden. Und da gibt es aber Millionenstädte. Also, das ist ja auch so ein bisschen ungleich verteilt. Und so ist ähnlich in der Mongolei ja auch. Und Ulaanbaatar ist ja voll und ansonsten lebt da überhaupt keiner.
Ja, und deswegen haben die eine Bevölkerungsdichte von 2.
Wow.
Und es gibt natürlich noch Gegenden, die das noch toppen. Du darfst jetzt mal raten, das geringst besiedelte Gebiet der Welt, also bewohnte Gebiet. Die Antarktis fällt natürlich raus.
Aber wollte ich gerade sagen, die Antarktis.
Ja, aber...
Was meinst du mit Gebiet?
Also, was weiß ich, Provinz oder so, oder
Na, als erstes würde mir natürlich die Sahelzone einfallen, aber...
Auf gar keinen Fall.
Echt?
Die sind
nicht,
ja
nee?
Viel zu hoch. Ja, klar.
Aber da siedelst du doch maximal 4 Tage
nein,
und dann
also
bist du verdurstet.
Mit Antarktis lagst du gar nicht so falsch, beziehungsweise du lagst genau gegenüber.
Die Arktis.
Ja, die ist jetzt kein politisches Gebiet. Also, kurz gesprochen, Grönland mit 0,026...
Okay, also da leben wir bloß an der Küste, ne?
Genau, und es gibt noch ein Gebiet, nämlich Nunavut, eine Provinz in Kanada, die noch 0,021 hat. Also das ist, Nunavut ist sozusagen der Pol der Unbelebtheit.
Apropos, ich habe jetzt neulich...
Das ist das Magdeburg der Welt sozusagen.
Ja, nun komm. Ich habe jetzt neulich, ich weiß auch gar nicht genau warum, habe ich mich mal mit dem nördlichsten besiedelten, also weil der Nordpol liegt ja unter Wasser sozusagen, ja. Und es gibt jetzt, die haben jetzt wohl eine Insel entdeckt, die 800 Meter vom Nordpol wegliegt oder so. Also die wussten sie nicht genau, ob das Land ist oder nicht und so. Also vielleicht irgendwann Klimawandel, man muss sehen.
Ja. Ja, das wird so lange nicht mehr dauern, bis die Arktis eisfrei ist. Also das ist ja wirklich eine Frage von ein paar Jahren. Genau. Meine zweite Korrektur bezieht sich auf die Volkskammer. Da habe ich behauptet in der letzten Folge, die hätten zwischen 1950 und 90, also 400 Abgeordnete gehabt. Das stimmt nur für die letzte Volkskammer, die 1990 gewählt wurde. Davor hatte sie 466 und beziehungsweise 500, also fast so viele wie der Bundestag bei kleinerem Gebiet. Aber das nur so, nur am Rande. Mehr ist jetzt nicht zu korrigieren. Ich habe aber noch eine kurze Meldung, über die wir uns freuen können. Ein Berliner Gericht hat nämlich entschieden, dass eine muslimische Frau mit einem Niqab, also sowas Burka-ähnliches, wo man aber
nur bis
noch
zum Hals, ne?
Nee, bis alles, aber sozusagen für einen Augenschlitz, die darf nicht Auto fahren, beziehungsweise die muss beim Autofahren doch ihren Niqab ausziehen.
Wegen Sicht?
Das mit der Sicht konnte sie beweisen, dass das doch irgendwie geht, aber wegen des Blitzers. Also wenn sie jetzt, also die wäre immun gegen jede Fahrstrafe, wenn das nicht so wäre. Und sie hatte nämlich vorgeschlagen als Ersatz, weil sie ihren Niqab, ja, Religionsfreiheit und Freiheit als Frau sich unterdrücken zu lassen, unbedingt tragen wollte, hat sie gesagt, ich kann doch mir auf meinen Niqab vorne drauf einen QR-Code drucken, auf dem mein Name steht, also auf dem mein Name dann rauszufinden ist, wenn ich geblitzt werde.
Naja.
Aber das wurde ihr dann vom Gericht nicht als Kompromiss anerkannt.
Naja,
aber man sieht, der Islam ist fortschrittlich.
Wegen QR-Code.
Ja.
Naja, ich habe mich da ja mal so ein bisschen näher mit beschäftigt und für sie, also es ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber für viele islamische Frauen, die zum Beispiel Kopftuch tragen, ist ja ohne Kopftuch so, als ob westliche Frauen sozusagen ohne BH rumrennen würden oder so. Also für die verstößt das ja auch gegen eine gewisse Schamgrenze. Deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig, mich über sowas lustig zu machen. Weil, dass die weibliche Brust nicht öffentlich...
Ach Sebastian, nimm's nicht so schwer.
Naja, aber dass die weibliche Brust nicht öffentlich gezeigt werden darf, ist ja auch nur ein... Wie soll ich sagen?
Ja, aber also man darf die zwar nicht öffentlich zeigen, aber man darf anscheinend Frauen hinterherpfeifen in der Öffentlichkeit, man darf sie bedrängen. Also das
und
ist
dienstlich
alles
anfassen.
Genau, aber das ist gar nicht dienstlich, weil, also jedenfalls, es ist im öffentlichen Raum schon ein Problem, dass im Islam oder in islamischen Gesellschaften die Frau als Objekt wahrgenommen wird. Und das wird sie sowohl, wenn sie sehr wenig anhat, oder was heißt sehr wenig aus Sicht der Islamisten, also einfach ganz normal angezogen ist, wie man hierzulande zum Beispiel rumläuft. Und das wird sie natürlich auch, wenn sie sehr viel anhat, damit man darf nichts von ihr sehen, die Haare sind nicht züchtig oder sie verleiten die Männer zu schlimmen Gedanken. Also das ist ja der Gedanke.
Ist ja aber dahinter schon eine gute Selbsteinschätzung, ne?
Ja, aber das schätzt sie ja nicht selbst ein, das schätzt der eigene Ehemann ein. Du darfst deine Haare nicht zeigen. Und also ehrlich gesagt gibt es da für mich keine weitere Diskussion, dass es einfach keine besonders menschenfreundliche Religion ist.
Jede Religion ist menschenunfreundlich.
Ja, aber da gibt es schon Abstufungen.
Aber ein bisschen schwanger gibt es auch nicht.
Wir haben es am 7. Oktober 2023 erlebt, dass es, wenn man zwei Religionen zur Auswahl hat, dass ich sicherlich die jüdische wählen würde, aber ich bleibe beim Atheismus.
Ich wollte gerade sagen, einfach, also wie gesagt, auch wieder Pispers Zitat, mir wäre es lieber, wenn wir religionsfrei wären.
Ja.
Ja, am schönsten, und jetzt, wenn ich weiß, ich überziehe heute, dabei habe ich eigentlich gar keine Zeit, aber am schönsten finde ich immer das Argument, naja, aber wenn wir die Kirchen nicht hätten, würden ganz viele soziale Projekte nicht mehr funktionieren. Bitte was? Wo ist denn die Kirche sozial? Jetzt mal bei aller Liebe. Ja, aber die ganzen Altenheime und so. Ja, aber die werden alle vom Staat bezuschusst. Die Kirche könnte ja auch mal eigenes Geld in die Hand nehmen. Was die Kirche nie machen würde.
Nee, das macht sie nicht. Und wenn sie was in die Hand nimmt, dann sind es Spenden, die sie bekommen hat von Leuten, die sie dann als ihr Geld ausgibt.
Genau.
Ja, die Kirche spendiert ja ganz viel. Ja, das ist das, was die Leute sonntags da liegen lassen. Und die, also das ist einfach unredlich, aber da brauchen wir jetzt nicht, da machen wir mal eine Sonderfolge so, dazu.
Ich gehe jetzt mit einer These hier raus und dann haben wir Bundestagswahl, da müssen wir darüber Gott sei Dank nicht mehr reden. Ich glaube, dass diese Gesellschaft ohne Religion besser wäre. Punkt.
So.
So.
Da bin ich ausnahmsweise mal deiner Meinung.
Das ist schön. Wir gehen versöhnlich hier raus. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt, wenn ihr uns Ketzerbriefe schreiben wollt, wenn ihr uns Hetzbriefe, brennende Kreuze schicken wollt, bitte an luke@hengstmanns.de oder hier unter dieser Folge luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns am Montag wieder. Also die Folge werden wir so gegen 11 aufnehmen. Also wird sie vermutlich so gegen 12 online sein. Wir müssen mal gucken, nicht, dass es große Verwerfungen bei der Wahl gibt, dass man sagt, okay, wir machen nur mal eine kurze Folge und schieben Dienstag noch eine nach. Ich glaube nicht. Aber wer weiß, was passiert.
Ja, und ich bin immer ein großer Fan davon, alles hier öffentlich auszudiskutieren, weil es die Leute brennend interessiert, wie wir unsere Folgen aufzeichnen.
Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn die nächste Folge erscheint, dass es sein kann, also dass wir ja nicht hundertprozentig wissen.
Ja, aber das ist mir jetzt auch noch scheißegal. Okay.
Genau. Bis dann.
Lieber Sebastian.
Tschüss. Tschüss.